Ich bin Florian Grützmacher, Sommelier aus Leidenschaft und ich arbeite für David und Michelangelo Saita im Prinzinger bei Saitavini in Düsseldorf. Heute freue ich mich ganz besonders, euch ein Weingut vorstellen zu dürfen, das untrennbar mit der Geschichte des Brunello di Montalcino verbunden ist, Biondi Santi. Die Familie Biondi Santi blickt auf fast 200 Jahre Weinbaugeschichte zurück. Ihre Weine stehen für feinste Eleganz, Tiefe und außergewöhnliche Langlebigkeit. Gerade mit zunehmender Reife entfalten diese Brunellos ihr volles Potenzial. Sie zeigen Charakter, Balance und eine Finesse, die ihresgleichen sucht. Für mich gehören Weine mit dieser Klasse und Historie einfach auf jede italienisch geprägte Weinkarte. Ich wünsche euch viel Freude bei der Erkundung von Biondi Santi, einem Namen, der für Tradition, Perfektion und die Seele der Toskana steht.
Es gibt Weingüter, die man respektiert. Es gibt Weingüter, die man bewundert. Und dann gibt es Biondi Santi. Ein Name, der nicht nur mit einem großen Wein verbunden ist, sondern mit der Erfindung eines ganzen Stils. Brunello di Montalcino. Eine ganz eigene Welt, ein Synonym für tiefe Langlebigkeit und Charakter. Und der Ursprung dieser Welt liegt an einem konkreten Ort. Il Greppo. Etwas südöstlich von Montalcino, in den Hügeln der südlichen Toskana mit Blick auf den Monte Amiata, der hier das Klima prägt und die Weinberge beschützt. Wie ein stiller Wächter über dem Tal. Die Geschichte beginnt 1840, als Clemente Santi das Gut gründete. Tenuta il Greppo. Damals noch ein Name, der außerhalb der Region kaum jemand etwas sagte. Clemente ist nicht einfach nur ein Gutsbesitzer. Er ist Schriftsteller, er ist wissenschaftlich jemand, der die Dinge grundsätzlich hinterfragt. Und so wollte er schlichtweg wissen, warum einige Weine länger halten als andere, stabiler sind oder sich edler entwickeln. Und aus dieser Neugier heraus entstehen Innovationen, die wir heute für selbstverständlich halten. Das sorgfältige Klären, das saubere Umziehen der Weine, der präzise Mostabzug. Techniken, die damals revolutionär waren. Und gleichzeitig beginnt er, aus dem vorhandenen Sangiovese-Material eine Auswahl zu treffen, die später Geschichte schreiben wird. ...1865 entsteht bei ihm ein Wein, der anders ist als das, was man bisher aus der Region kennt. Er war kräftiger, er war strukturierter und er war langlebiger. Dieser Wein wird 1867 auf der Weltausstellung in Paris präsentiert und gewinnt als erster italienischer Wein eine Goldmedaille. Ein Moment, in dem die Welt zum ersten Mal erahnt, welches Potenzial in dieser Rebsorte, in dieser Region und in dieser Familie steckt. Als Clemente das Weingut an seinen Enkel Ferruccio übergibt, beginnt das nächste Kapitel. Ferruccio Biondi Santi selektiert weiter. Isoliert 1888 den Sangiovese Grosso Klon, der später unter dem Namen BBS 11 bekannt wird. Brunello Biondi Santi 11. Ein Klon mit kleinen Beeren, dickerer Schale und einer unglaublich aromatischen Feinheit. Auf dieser Grundlage entsteht die stilistische DNA des Brunello di Montalcino, wie wir sie heute kennen. Eine etwas hellere Farbe, eine strahle, fokussierte Säure, feinkörnige Tannine, eine große Langlebigkeit. Gleichzeitig beginnt er, Sangiovese reinsortig auszubauen. Und du darfst dabei nicht vergessen, es war die Zeit der Reblauskatastrophe, also ein absolut waghalsiger Schritt, der zeigt, wie kompromisslos hier schon immer gedacht wurde. Der von Ferruccio damals selektierte Klon bildet heute das Rückgrat der Weinberge von Il Greppo. Aus dieser Arbeit entsteht nicht nur ein Wein, sondern eine Kategorie. Ferruccio ist der Erste, der seinen Wein Brunello di Montalcino nennt. Ein Name, der damals noch niemanden etwas sagte, heute aber zu den großen Symbolen der Weinwelt zählt. Sein Wein lagert 10 Jahre im Fass, bevor er auf den Markt kommt. Die Menschen lieben ihn, weil er etwas vereint, was selten zusammenkommt. Säure, Struktur, Frische und Frucht. Nach Ferruccios Tod 1917 übernimmt Tancredi das Ruder. Tancredi ist nicht nur Winzer, sondern ein grandioser Stratege. Er macht Biondi Santi weltweit bekannt, beginnt systematisch alte Jahrgänge zurückzuhalten, lagert sie ein, um sie später freizugeben. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg verkauft er bewusst keine Weine mehr, sondern hält sie zurück für die Zeit danach. Ein unglaublicher Weitblick. In dieser Epoche der Unsicherheit baut er einen Schatz an gereiften Weinen auf, die später zur Legende werden. 1932 zertifiziert die italienische Regierung Biondi Santi als einzigen originalen Produzenten des Brunello. Von 1888 bis 1945 ist Il Greppo der einzige Betrieb, der Brunello erzeugt. In dieser gesamten Zeit sind es rund 200 Hektoliter, also ungefähr 27.000 Flaschen, 4 Jahrgänge Reserva in 57 Jahren, nämlich 1888, 1891, 1925 und 1945. Alle mit 10 Jahren Fassreife. Kannst du dir das vorstellen? Später setzte Franco Tancredis Sohn diese Linie fort. Wieder jemand, der die Marke versteht und die Bühne der Welt sucht, ohne den inneren Stil zu verraten. Während in den 1960er und 1970er Jahren immer mehr Produzenten Montalcino entstehen, bleibt Biondi Santi der leise, konsequente Pol. Er blieb der Hüter eines Stils, der nicht auf Opulenz setzt, sondern auf Charakter, auf Präzision, auf Zeit. Brunello wird 1966 zur DOC und in den 1980er Jahren gemeinsam mit Barolo zur ersten DOCG Italiens. Doch der Maßstab, an dem man diese Kategorie misst, sitzt nach wie vor in Il Greppo. Und dann ist da dieser Ort selbst, Montalcino. Rund 40 Kilometer südlich von Siena, mit bewaldeten Hügeln, mediterran-kontinentalem Klima, gekrönt von dem Monte Amiata, der wie eine klimatische Schaltstelle wirkt. Die Weinberge von Biondi Santi liegen auf 400 bis 500 Meter Höhe in 5 Lagen, nördlich und östlich des Ortes. Die Böden bestehen aus Galestro-Schiefer, durchzogen von Ton- und Kalkadern. Gestein, das Wärme speichert und Sonnenlicht reflektiert und eine exzellente Drainage ermöglicht. Ein Mosaik aus Mikroklimata innerhalb weniger 100 Meter sorgt dafür, dass jeder Block, jede Parzelle ihren eigenen Ton beiträgt. Und heute bewirtschaftet das Gut rund 47 Hektar Land. Davon 26 Hektar Weinberge, teilweise mit bis zu 80 Jahre alten Stöcken. Und seit dem Jahr 2017 befindet sich das Weingut im Besitz der Familie De Cours. Unter der Leitung von Giampiero Bertolini und dem technischen Direktor Federico Radi gilt das Credo Evolution statt Revolution. Mit dem Auge in der Vergangenheit und dem Kopf in der Zukunft. Traditionelle Methoden bleiben unverrückbar. Akribische Handlese, lange Meisterstandzeiten, Ausbau in großem slavonischem Holz. Doch wird jede Entscheidung neu hinterfragt, um die Präzision weiter zu schärfen. Und ich durfte Federico Radi treffen und erfahren und erleben, wie aus einer Familiengeschichte ein Fundament für eine ganze Region wird. Wie aus einem Klon BBS11 ein Archetyp wird. Wie ein Weingut es schafft, über fast 2 Jahrhunderte hinweg nicht nur Schritt zu halten, sondern immer wieder Maßstäbe zu setzen, ohne sich modischen Strömungen zu unterwerfen. Vielen Dank der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnis, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg, dass sie dieses Format ermöglichen und ich ihn treffen konnte. Herzlich willkommen vom Biondi Santi, Federico Radi. Du hast ja unglaublich viel mit Sommeliers zu tun. Deiner Meinung nach, welche Eigenschaften, also sowohl die menschlichen als auch die fachlichen, sollte ein guter Sommelier haben?
Nun, offensichtlich muss ein Sommelier über hervorragendes technisches Wissen und Verkostungsfähigkeiten verfügen. Offensichtlich, das bedeutet, sie müssen Weine und Weingüter kennen, einschließlich ihrer Geschichte, weil die Geschichte eines Weinguts oder eines Anwesens so wichtig ist. Jedoch ist meiner Meinung nach der kommunikative Aspekt genauso wichtig. Empathie und kulturelle Sensibilität sind entscheidend, um den Kunden ein gutes Gefühl zu geben und sie bei der Suche nach der perfekten Speisen-Wein-Kombination zu unterstützen. Es muss, der Sommelier muss eine Verbindung zwischen dem Produzenten und dem Verbraucher sein, ein Sprecher oder Geschichtenerzähler für Weinherstellung und kulinarische Kultur. Und Geschichte wieder, er wird teils Psychologe und teils Händler sein. Ich sage gerne, dass der Sommelier den Wein in den Augen des Verbrauchers menschlich machen muss, ihn zu einem Teil des Lebens der Person machen muss, die ihn trinkt, und die Verkostung aus der Flasche in etwas verwandeln muss, das für den Verbraucher fühlbar und verständlich ist.
Wie ist ein Sommelier für dich am dienlichsten? Also ist es der Betrachter, der Kritiker deiner Weine? Wie er die Weine zum einen einordnet vom qualitativen Level oder wie er sie vielleicht beschreibt, wie er sie dekliniert, wie er sie seinen Gästen näher bringt? Oder ist es auf der anderen Seite der Geschichtenerzähler, der eure großartige und außergewöhnliche Geschichte weitertragen kann, der vielleicht sogar mit Jahreszahlen, der vielleicht sogar mit den Geschichten, mit der Entwicklung des Weingutes vertraut ist und damit den Weinen ein Gesicht und eine ganz andere Tiefe gibt? Wann ist ein Sommelier für dich wichtig und wie ist er für dich am wertvollsten?
Well, both. I would say both. It's important. The storytelling.
Nun, beides. Ich würde sagen, beides ist wichtig. Das Erzählen von Geschichten ist für uns so wichtig, weil wir ein historisches Weingut sind. Also die Geschichte ist für uns Teil unseres täglichen Lebens. Es ist etwas, das wir respektieren und bewahren müssen. Für Björn Di Santi ist es wichtig, auch die Geschichte und die Menschen zu kennen. Der Verbraucher muss die Geschichte dieses schönen Anwesens kennen. Und aus, ich würde sagen, Verkostungssicht, also präzise in der Definition von Geschmack und Nuancen zu sein, ist so, es ist bereits wichtig. Aber für mich können die Leute von dieser Art des Verkostens ein wenig überwältigt sein. Die Leute müssen den Wein genießen und der Sommelier muss den Leuten ermöglichen, den Wein zu genießen, indem er ihnen sagt, was sie erwarten können. Nicht auf sehr präzise Weise, weil der Verbraucher mit der Erfahrung, die er macht, verbunden sein muss, ohne jegliche Vorurteile, ohne jegliche Probleme beim Herangehen an den Wein. Manchmal kann der Wein unzugänglich sein wegen des Problems mit den Leuten beim Verkosten manchmal. Also ist es so wichtig. Seien Sie bescheiden beim Übermitteln der Informationen und Nuancen und natürlich beim Verkosten des Geschmacks.
Transferring the info in nuances and obviously tasting flavor.
Stimme ich komplett zu. Aber ich würde dich gerne fragen, was sollten Sommeliers, was sollten Weinliebhaber über euer Weingut wissen, um die Weine wirklich verstehen zu können? Ist es die großartige, die über 100 Jahre alte Geschichte oder sind es mehr die aktuellen Entwicklungen, die Modifizierungen, die Veränderungen, die dennoch in eurem Weingut stattfinden?
Well, people need to know that the history.
Die Leute müssen wissen, dass die Geschichte von Brunello genau hier begann, genau bei Björn Di Santi, aus der Vision einer Familie, die vor mehr als 150 Jahren begann, einen Wein herzustellen, der ausschließlich aus der Sangiovese-Traube besteht. Der Sangiovese ist eine Sorte, eine typische Sorte der Toskana, und sie entschieden sich, den Wein für lange Zeit in großen Holzfässern zu lagern. Und wissen Sie, vor 150 Jahren war es ziemlich ungewöhnlich, so etwas im Weinbau zu tun. Dies wurde getan, um einen Wein zu schaffen, der tief in diesem Gebiet verwurzelt ist und ein außergewöhnliches Alterungspotenzial hat. Also sind wir jetzt in der Situation, dass wir das Erbe, das Vermächtnis, das wir geerbt haben, erneut bewahren müssen. Und jetzt ab 2017 mit dem neuen Besitzer, weil dieses Anwesen wurde gekauft von einem französischen Geschäftsmann namens Christopher Descours. Und so begannen wir diese neue Ära, indem wir das Erbe bewahrten, das die Familie Biondi-Santi in den letzten zwei Jahrhunderten aufgebaut hat. Also, die Vision der Familie Biondi-Santi wurde offensichtlich später von vielen anderen Produzenten verfolgt. Heute in Montalcino sind wir mehr als 200 Produzenten und es ist auch dem wahrgenommenen hohen Qualitätsstandard von Brunello in den letzten Jahrzehnten zu verdanken, dass wir jetzt als eine der besten Weinregionen der Welt anerkannt sind. Heutzutage ist es ein sehr großes, großartiges Team, das im Rahmen des Konsortiums zusammenarbeitet. Aber der Anfang, die Wiege dieser Geschichte war Biondi-Santi und Il Greppo. Wissen Sie, was es bedeutet? Was bedeutet Il Greppo?
As one of the world's finest wine.
Greppo bedeutet steile Hänge. Also das ist sehr wichtig für die Leute zu verstehen, dass wir an einem so schönen Ort arbeiten, aber es ist ziemlich schwierig, die Weinberge in Montalcino zu bewirtschaften wegen der steilen Hänge. Wir sind im südlichen Teil der Toskana. Dieser wunderschöne Hügel, nicht sehr weit vom Meer entfernt, ist mehr oder weniger 35 Minuten mit dem Auto bis zum Mittelmeer. Und die Geologie ist sehr heterogen. Können Sie sich vorstellen, dass die Familie das Potenzial erkannt hat, die Familie Biondi-Santi das Potenzial dieses Terroirs erkannt hat, lange bevor die anderen. Und kannst du dir auch vorstellen, dass zu der Zeit, wir sprechen über das 18., 19. Jahrhundert, das Gebiet von Montalcino eines der ärmsten in Italien war und heutzutage eines der reichsten ist. Es ist also eine unglaubliche Geschichte. Also offensichtlich müssen wir den Leuten erzählen, was hier in den letzten 200 Jahren passiert ist.
Und ihr auf Il Greppo habt diese Geschichte nicht nur geformt, ihr habt diese Geschichte fundiert. Ihr habt Brunello di Montalcino erfunden. Und wenn man darum weiß, fragt man sich natürlich automatisch, was ist eigentlich eure Superkraft? Also was separiert oder differenziert euch ganz klar von euren Nachbarn? Warum seid ihr, warum sind eure Weine so anders? Sind es vielleicht die vier so grundunterschiedlichen, aber sich perfekt in einem Brunello ergänzenden Einzellagen? Ist es der von euch selektierte Klon BBS 11? Oder sind es die einzelnen Persönlichkeiten, die die Geschichte geprägt und eine ständige Weiterentwicklung vorangetrieben haben? Was macht eure Weine, was macht euch so besonders?
This is a beautiful question. You know, we have.
Ja, nun, das ist eine schöne Frage. Weißt du, wir haben. Ich denke gerne, dass wir mehrere Superkräfte haben. Du weißt, dass wir nur eine Sorte verwenden, nämlich Sangiovese. Und Sangiovese kann ziemlich rustikal und ziemlich, wissen Sie, säurehaltig in seiner DNA sein. Aber hier zeigt der Sangiovese eine schöne Linearität und Finesse und einen eleganten Stil. Das ist eine unserer Superkräfte. Ich sage auch gerne, dass wir Weine produzieren, die nicht schreien, sondern flüstern. Also bewahren wir die typische Frische des Sangiovese, aber mit den verfeinerten Tanninen und großartiger Entwicklung im Mund, also langanhaltend im Geschmack. Das Potenzial zur Reifung ist eine weitere Superkraft, die wir haben. Und Sie fragten nach BBS 11. Und BBS 11, es ist ein weiterer Teil, ein wichtiger Teil unserer Geschichte, denn in den 70er Jahren war Dr. Franco Biondi-Santi, der zu dieser Zeit das Anwesen leitete, ein sehr charismatischer Mann, der Gentleman von Brunello. Er wurde der Gentleman von Brunello genannt, weil er gleichzeitig bescheiden und aristokratisch war. Er entschied sich, einen speziellen Klon auszuwählen, genannt BBS 11. Nach 7 Jahren fand er von einer einzelnen Mutterrebe und er replizierte, ausgehend von den Knospen der Reben, und er bepflanzte mehrere Weinberge mit diesem Klon. BBS 11. Bedeutet Brunello Biondi Santi, Klon Nummer 11. Also die 11 ist die Nummer des Weinstocks in dieser speziellen Reihe. Also verwenden wir das immer noch. Aber gleichzeitig führen wir jetzt ein weiteres schönes Projekt durch, das eine Massenselektion ist. Es ist sehr, sehr wichtig, die Vielfalt des Sangiovese zu bewahren. Sangiovese, es ist sehr heterogen in Bezug auf die DNA. Es gibt mehr als 120 verschiedene Klone von Sangiovese in Italien. Es ist eine weit verbreitete Rebsorte. In der Mehrheit der Weinberge in Italien wird Sangiovese gepflanzt, mehr oder weniger 12%, wenn ich mich richtig erinnere. Aber der Ausdruck von Sangiovese könnte sehr, sehr unterschiedlich sein. Und um diese Vielfalt zu bewahren, haben wir diese Massenselektion von unserem ältesten Weinberg begonnen, der in den 1930er Jahren gepflanzt wurde. Also bewirtschaften wir immer noch diesen sehr schönen Weinberg, der in gewisser Weise ein sehr ganzheitlicher Ort ist, weil man gleichzeitig in diesem schönen Teil des Hügels, im mittleren Bereich des Hügels, 400 Meter über dem Meeresspiegel, dieser Ort, wo man alte Reben finden kann, sehr alte Reben, mehr als 60, 70 Jahre alt, und Olivenbäume. Es ist also ein Mix aus Kultur. Es ist ein Mix aus Nutzung, der heute ziemlich ungewöhnlich ist, an anderen Orten zu finden. Aber heutzutage spricht jeder über Agroforstwirtschaft. Und es ist erstaunlich zu verstehen, dass in der Toskana die alten Bauern, die alten Agronomen schon vor den anderen das Potenzial verstanden haben, verschiedene Dinge zu mischen, Olivenbäume und Reben. Und es ist auch erstaunlich zu sehen, dass die Qualität der Trauben in Bezug auf hohen Qualitätsgehalt, Qualität der Tannine und natürliche und intakte Säure, natürliche Säure, erstaunlich ist. Es ist also definitiv eine erstaunliche Reise, die wir machen, weil wir die Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Zukunft sind.
And it's amazing also to see that the quality of the grape is amazing in terms of alcohol content, quality of tannins and natural and integrity of the acidity, natural acidity. So it's an amazing journey that we are doing, because we are the link between the past and the future.
Wenn man die Geschichte von Biondi Santi Revue passieren lässt, dann merkt man ganz schnell, hier geht es nicht um Nostalgie, sondern um Konsequenz. Vom ersten Experiment von Clemente Santi über die Klonselektion von Ferruccio, die strategische Weitsicht von Tancredi bis hin zur heutigen Linie unter Gampiero Bertolini und Federico Radi ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Generationen. Man macht nichts, weil es sich gut verkauft, sondern weil es dem Wesen des Weines entspricht. Es sind genau diese Haltung, diese Überzeugung, die Bereitschaft, Zeit als Werkzeug zu begreifen, die eigenen Regeln zu formulieren, statt Fremden zu folgen, die Fähigkeit zu reduzieren, statt aufzurüsten, die Biondi Santi zu einer Ikone macht. Während anderswo neue Holzregime ausprobiert werden, Rebsorten getauscht und Stile neu erfunden werden, verfeinert man auf Il Greppo einen Gedanken, der im 19. Jahrhundert begonnen hat, Sangiovese so präzise, so transparent, so langlebig wie möglich auszudrücken. Diese Langlebigkeit ist nicht Theorie, sondern gelebte Realität. Man denke nur an jene berühmte Vertikalverkostung, bei der alle produzierten Reservejahrgänge von 1888 bis 1988 ins Glas kamen, inklusive eines 1891ers, der nach mehr als 100 Jahren immer noch lebte, duftete, erzählte. Und an den Satz von Franco Biondi Santi, der wie ein Motto über diesem Gut steht: Wir arbeiten nicht für 5 oder 10 Jahre, wir arbeiten für die Ewigkeit. Dieses Featurette ist genau aus diesem Grund entstanden, um ein wenig von dieser Ewigkeit einzufangen und sie für ein paar Minuten hörbar zu machen. Damit alle, die später im Glas ein Rosso oder Brunello von Biondi Santi haben, wissen, dass sie nicht einfach nur einen Wein aufmachen, sondern ein Stück Kulturgeschichte, das über Generationen hinweg gepflegt wurde. Und weil Sommelier on Tour nicht nur Geschichten erzählt, sondern diese Geschichte auch konkret in den Alltag von Handel, Gastronomie oder deinem Weinkeller umsetzen möchte, wird auch diese Folge von passenden Angeboten begleitet. Für dich als gerne als privaten Weintrinker findest du tolle Angebote auf www.bremer-weinkolleg.de. Und du als Professioneller, als B2B-Kunde, sprich bitte deine bekannten Ansprechpartner an und frage, wie wir Beyond the Santi auf deine Weinkarte bringen können. Wenn dich als noch Nicht-Kunden von der Schlumberger Gruppe diese beiden Folgen oder die Idee von Beyond the Santi einfach neugierig gemacht hat, schick uns eine Mail unter service@schlumberger.de mit dem Kennwort Sommelier on Tour. Wir freuen uns, von dir zu lesen. Und damit schließen wir das Featurette zu Beyond the Santi. Aber es ist noch lange nicht zu Ende. Denn nächste Woche geht es weiter im Showcase, in dem wir mit Federico Radi direkt aus erster Hand hören, wie man in Il Greppo heute denkt, arbeitet und in die Zukunft schaut.